Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Es sind quälende Gedanken. Habe ich genug getan? Habe ich an alles gedacht, wirklich nichts übersehen? Oder hätte ich mich intensiver kümmern müssen? War diese ganze Sache nicht doch ein Fehler meiner? Aber jetzt werden sie mich drankriegen, mich verurteilen. Ach, natürlich, du wieder. Mich abwerten, mir wieder die ganze Verantwortung zuschieben. Ich hätte sorgfältiger planen müssen. Das Ganze wirklich bis zum Ende durchdenken, mir mehr Mühe geben. Ist es schon zu spät, könnte ich noch? Ach, egal. Am Ende bin ich eh wieder der Sündenbock, auf den sie herabschauen. Ich bin ja sowieso immer schuld. Am besten, ich entschuldige mich schon mal. Kommt euch das bekannt vor, dieses Gedankenkarussell, das gerne nachts zwischen 3 und 4 so richtig in Schwung kommt? Es kann auch der Schreck sein, der uns in die Glieder fährt, wenn die Telefonnummer der Vorgesetzten auf dem Display aufleuchtet. Oder das unangenehme Gefühl, wenn eine Polizeistreife vorbeikommt und wir uns automatisch fragen, ist alles okay? Habe ich mir wirklich nichts zu Schulden kommen lassen? Das schlechte Gewissen, für viele von uns ein ebenso unangenehmer wie treuer Begleiter. Immer lauert die Frage, ob wir etwas verbockt haben könnten hinter der nächsten Straßenecke. Und irritiert fragen wir uns, wie kann es eigentlich sein, dass andere Leute so selbstgewiss durchs Leben gehen? Dass sie vollmundig behaupten, sie machten grundsätzlich alles richtig. Für Fehler seien nur die anderen zuständig, sie selbstverständlich nie. Warum schämen wir uns andauernd und die können schamlos tun, was ihnen zum Vorteil gereicht? Ihr ahnt schon, die einen, die eine Schuld immer bei sich selbst suchen und die anderen, die jede Schuld kategorisch von sich weisen, gehören irgendwie zusammen. Auf welche Weise? Darum geht es in den folgenden Minuten. Ebenso um die Frage, woher dieses permanente schlechte Gewissen eigentlich kommt, welche massiven Folgen es haben kann und wie ein gesunder Umgang mit den Themen Schuld und Verantwortung gelingt. Und damit herzlich willkommen zu Gefühlserben, zur 36. Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist auch mal wieder Zeit, mich bei euch zu bedanken. Fürs Weiterempfehlen, für eure Aufmerksamkeit, für euren Zuspruch und eure Unterstützung. Und das hat direkt mit der 35. Folge zu tun, in der es um den Shitstorm nach einem Interview ging, das Welt Online mit mir geführt hatte. Ich habe viele Mails und Kommentare zu diesem Podcast bekommen und nach so einem Sturm von Abwertungen und Beleidigungen, der sich im Forum der Zeitung über der Interviewerin und mir zusammengebraut hatte, tat es richtig gut, Worte wie diese zu lesen. Als ich das Interview las, fehlte mir vollkommen die Fantasie dafür, wie du mit diesen Themen Wut und Abwehr erzeugen konntest. Für mich las sich der Text sachlich, gut überlegt, nachvollziehbar, einfühlsam. Oder diese: Herzlichen Dank für deinen Mut, dein Durchhaltevermögen, dein Dranbleiben, deine Kompetenz und deine Klarheit. Oder diese: Für mich war es eine Bestärkung dafür, nicht in den angstauslösenden polemischen Worten der Mitmenschen hängen zu bleiben. Vertrauen, zuhören und respektvoll sachlich reagieren. Eine große Herausforderung und wichtig für unser Miteinander. Schließlich diese: Eine ganz tolle Folge und ein wichtiger Beitrag für das Miteinander, ehrlich, selbstreflektiert und sachlich. Vielen Dank dafür. Ich wiederhole es gerne: Ich danke euch für diese Unterstützung. Aus dem Kreis meiner Newsletter-AbonnentInnen, die ich nach ihrem eigenen Umgang mit Abwertung gefragt hatte, kamen spannende Beschreibungen. Und gleich in 2 Mails ging es um dieses Bonmot: Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Der Satz wird, nein, nicht Peter, sondern Paul Watzlawick zugeschrieben, und auf seine typisch humorvolle Weise drückt er aus, dass wir sehr genau schauen sollten, was sich wirklich hinter einer Abwertung verbirgt. Ob die, die andere beschuldigen und verächtlich machen, nicht in Wahrheit von eigenen Fehlern und Schwächen abzulenken versuchen. Und damit sind wir mitten im Thema dieser Folge: Schuld, Verantwortung, das schlechte Gewissen. Machen wir doch erst einmal eine Begriffsklärung. Hierbei hat mir ein gerade erschienenes Buch geholfen: Krank vor Verantwortung. Der Berliner Psychotherapeut Nils Spitzer hat es geschrieben, es ist in den Shownotes verlinkt. Ich kann es sehr empfehlen, vor allem jenen von uns, die immer wieder unter einer Überlast von Verantwortlichkeiten ächzen. Nils Spitzer formuliert es so: Schuld ist immer vergangenheitsorientiert. Die Dinge sind schon schiefgegangen, der Fehler wurde gemacht, das Verbrechen verübt. Verantwortung dagegen kann sowohl vergangenheitsorientiert als auch zukunftsorientiert sein. Sind wir unserer Verantwortung in der Vergangenheit nicht gerecht geworden, können wir also tatsächlich Schuld auf uns geladen haben. Für die Zukunft können wir ausschließlich Verantwortung empfinden. Eine Schuld, die sich auf zukünftige Handlungen bezieht, gibt es nicht. Und was ist dann ein schlechtes Gewissen? Es ist das unangenehme Gefühl, unserer Verantwortung nie wirklich gerecht worden zu sein, also Schuld auf uns geladen zu haben und ihr auch zukünftig nicht gerecht werden zu können. Wir nehmen die Erwartung, bald wieder neue Schuld auf uns laden zu können, als gegeben hin und erwarten eine Vielzahl schlimmer Folgen. Das Lebensgefühl, das so entsteht, eine gewaltige Last, kaum zu schultern, kaum zu ertragen. Nils Spitzer spricht in diesem Zusammenhang von Überverantwortlichkeit. Dass sie schwere gesundheitliche Folgen haben kann, körperliche wie psychische, liegt auf der Hand. Sie reichen von Erschöpfungszuständen und Burnout bis zu Depressionen, Zwangsstörungen und einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Woher aber kommt das? Wir finden die Ursache häufig in der Kindheit. Wenn Kinder früh die Verantwortung für ihre Geschwister übernehmen mussten oder für ihre Eltern. Hier sprechen wir von Parentifizierung, die habe ich in Folge 3 ausführlich besprochen. Gerade wenn ein Elternteil depressiv war oder ist, kann das ein Auslöser von Überverantwortlichkeit sein. Besonders belastend, so Nils Spitzer, werden Umstände, wenn die Kinder das Gefühl haben, dass es trotz aller Mühe nie reicht, dass sie einer Verantwortung nie gerecht werden. So entsteht schon früh die Erfahrung von moralischer Überforderung und es kommt zu intensiven Schuldgefühlen. Die können von den Eltern zusätzlich angeheizt werden. Aus meiner Praxis kenne ich erschütternde Beispiele dessen, was Psychologen Scapegoating nennen. Das Kind wird für alles verantwortlich gemacht, was zu Hause schiefläuft. Es ist der klassische Sündenbock. Nicht selten kommt es dabei zu einer Täter-Opfer-Umkehr. In etwa so: Du bist daran schuld, dass ich dich wieder schlagen musste. Warum führst du dich auch immer so ungebührlich auf? Schon mehrfach wurde mir auch von Müttern erzählt, die ihren Töchtern deren Existenz zum Vorwurf machen. Weil du auf der Welt bist, musste ich meine Karriere aufgeben. Wenn es nicht so abgrundtief perfide wäre, den Kindern die eigene Zeugung vorzuwerfen, könnte man über die Absurdität dieses Vorwurfs nur laut lachen. Es mag auch sein, dass uns tatsächlich ein schwerer Fehler passiert ist, der besonders negative Folgen hatte. Ein Arzt, eine Ärztin, die einen Kunstfehler begangen hat, mit gravierenden Wirkungen für PatientInnen. Auch daraus kann eine Überverantwortlichkeit entstehen. Ausgesprochen negative Auswirkungen haben zudem strenge Ansprüche an das moralische Verhalten, wie sie Kindern durch die Familie, aber auch durch Kirchen oder Sekten eingeprägt werden. Ich zitiere Nils Spitzer: Institutionen können Konzepte wie Schuld, Schuldgefühl, Strafe beibringen, ebenso wie Regeln des Göttlichen, was die Entwicklung übertriebener Verantwortlichkeit fördert. Eine bedrängende Furcht vor schlimmen negativen Konsequenzen eines Regelbruchs hat oft hier ihren Ursprung. Es wird das Bild einer allwissenden, strengen Autorität vermittelt, Gott, die jedes Fehlverhalten sofort entdeckt und unnachsichtig bestraft. Ja, und dann gibt es noch das speziell deutsche Gefühlserbe. Es wirkt gerade bei diesem Thema unselig fort. Luise Reddemann, die ja 1943 als Tochter von überzeugten Nationalsozialisten geboren wurde, erzählte mir von einer Tagung, an der sie vor Jahrzehnten als frischgebackene Psychoanalytikerin teilgenommen hatte. Da waren auch jüdische Kollegen. Ein Älterer wurde nach einer Weile sehr streng mit uns. Er sagte, wir sollten aufhören, von Schuld zu sprechen. Wir hätten keine. Schuld, das hat sich mir an diesem Tag eingeprägt, hat immer nur der Täter. Wir Nachfahren aber haben Verantwortung, das Unsere zu tun, dass sich diese Taten nicht wiederholen. Aber wie kommt es eigentlich, dass diese Schuld, die sich in einem permanenten schlechten Gewissen zeigen kann, immer noch so präsent ist, 80 Jahre später? Weil ein Schuldgefühl vererbt werden kann. Ja, Es ist tatsächlich so einfach. Schuld ist ein Gefühlserbe und ein besonders unangenehmes. Und so hat sie sich entwickelt. Sehr schnell nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten sich die allermeisten Deutschen mit der Vorstellung angefreundet, Opfer einer Bande von Verbrechern rund um Adolf Hitler gewesen zu sein. Eine eigene Verantwortung lehnten sie ab und luden sie damit ihren Kindern und Enkeln auf. Bereits 1987 schrieb der jüdische Schriftsteller Ralph Giordano in großer Wut: Generationen, die de jure, de facto, politisch und historisch, einfach schon von ihrem Lebensalter her nur völlig schuldlos sein konnten, wurde so die Bürde unaufgearbeiteter Vergangenheit zugeschoben. Es sei ein schweres Vergehen schuldig gewordener Ältere, an den schuldlos beladenen Söhnen, Töchtern, Enkelinnen und Eltern, sie sind die eigentlichen Opfer der zweiten Schuld, denn was die Großeltern und Eltern nicht abgetragen haben, kommt auf sie über. Die Nachkommen wurden zum Container für das unverarbeitete Leid und die Traumatisierung, für abgewiesene Schuld und Verantwortung ihrer Eltern sowie für nicht aufgegebene Bestandteile der NS-Ideologie. So formulierte es der Psychoanalytiker Werner Bohleber. Es war eine Dynamik von Hass und Entwertung, die sich innerhalb der Familien austobte. Die Eltern benutzten ihre Kinder zum Erhalt ihres eigenen narzisstischen Gleichgewichts. Werner Bohleber: Eigene Schwäche und Versagen, nagender Zweifel und Schuldgefühle wurden projektiv in das Kind transportiert, dort deponiert und verachtet. Der Krieg und die NS-Zeit waren zwar vorbei, aber in den Familien gingen sie weiter. Mit langwährenden Folgen. Es ist wirklich paradox. Oft sind es die Opfer von Gewalt und Missbrauch, die Schuldgefühle entwickeln, nicht die TäterInnen. Die verneinen, zumindest auf der bewussten Ebene, jegliche Schuld und übertragen sie wiederum auf ihre Nachfahren. Sie wehren eigene Versagens-, Schuld- und Schamgefühle ab und drängen stattdessen ihre Kinder in die Rolle des Sündenbocks. Die wiederum können dadurch überfordert werden und mit den beschriebenen Symptomen reagieren. Ich laufe ständig mit einem schlechten Gewissen herum, weiß aber nicht warum. Dieses Gefühl kennen viele von uns und diesen Satz höre ich oft. Natürlich ist diese Vererbung von Schuldgefühlen kein speziell deutsches Phänomen. Überall, wo staatlicher Terror ausgeübt wurde und wird, treffen wir auf Täter, die ihre Schuld leugnen und auf andere verschieben. Und die Weitergabe abgewehrter Schuld über Generationen ist nicht auf Genozide oder Kriegsverbrechen beschränkt. Mord oder sexualisierte Gewalt in Familien, Betrug, Diebstahl oder Untreue können ebenso Spuren im Unbewussten kommender Generationen hinterlassen. Die Folge bei diesen Nachkommen muss übrigens nicht zwangsläufig ein diffuses Schuldgefühl sein. Sie kann sich auch in einer aggressiven Abwehr von Schuld und Verantwortung zeigen. So wie bei jenen Leuten, die sich im bereits erwähnten Shitstorm ausgetobt hatten. Sehr häufig gepaart ist diese Schuldabwehr mit einem schwachen Selbstwertgefühl und dem großen Bemühen, das mit umso größeren Gesten zu kompensieren. Wir können dieses Phänomen auch Narzissmus nennen. Es ist Teil der Symptomatik, dass diese Menschen stets andere verantwortlich machen für etwaige Fehler, sich zu Opfern stilisieren und die vermeintlichen Täter zu unterwerfen versuchen oder sie mit ihrer Rache überziehen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dieses Typus erleben wir seit einigen Wochen wieder auf der internationalen Bühne, gerade wiedergewählt für die nächsten 4 Jahre. Aber kommen wir noch einmal zu den wahren Opfern der Schuldabwehr, den Gefühlserben. Bei ihnen entwickeln sich Schuldgefühle, deren Ursache für sie rätselhaft bleiben. Genauso wie die sozialen, psychischen und gesundheitlichen Folgen. Depressionen, Selbstbestrafungen, das Gefühl, kein Anrecht auf ein gutes Leben zu haben, der Verzicht auf Liebesbeziehungen und eigene Kinder, Zwänge zu Buße und Sühne, Suchterkrankungen. Mit diesen Symptomen sind sie übrigens den Kindern und EnkelInnen der Opfer, also der frühere Verfolgten, überraschend ähnlich. Auch hier zeigen sich Depressionen, Ängste, Autonomiekonflikte und Schuldgefühle gegenüber den Eltern. Das kann weitreichende Folgen haben, auch für den Berufsweg. Viele Nachkommen der Kriegsgeneration empfinden intensive Bedürfnisse, etwas wieder gut zu machen. Da ist der Drang, beweisen zu müssen, dass Deutsche auch gute Menschen sein können. Viele gehen in helfende oder heilende Berufe. Das habe ich in meiner Lehrtätigkeit oft erlebt. erzählte mir die Sozialpsychologin Angela Moret. Der Anteil ist sehr viel höher, als die meisten wissen. Das Schuldgefühl, das viele von uns kennen, ist tatsächlich dabei noch Teil einer Abwehr, wie die Psychotherapeutin Bettina Alberti sagt. Es klingt paradox, aber das Schuldgefühl hat noch eine Schutzfunktion. Solange ich noch Schuld empfinde, die ich als Nachgeborene ja nicht habe, bin ich in einer anderen Energie, in der Empörung gebunden. Wenn ich beginne, mich innerlich wieder einzulassen auf das, was geschehen ist, erst dann kann die Trauer kommen. Der Weg dahin ist lang, aber sehr wichtig. Er braucht Zeit, Empathie, auch viel Mut und dann die Fähigkeit, den Schmerz auszuhalten. Um Trauer und ihre wichtige Funktion für unsere psychische Gesundheit wird es übrigens in der nächsten Folge von Gefühlserben gehen. Aber wie können wir umgehen mit diesem seltsamen Schuldgefühl? Wenn du dieses Gefühl kennst, wie gehst du damit um? Wenn du magst, schreib es mir doch in die Kommentare oder schicke mir eine Nachricht auf meiner Website svenrode.com. Was ich im Coaching oder in Workshops anleite, wenn wir zu diesem Thema kommen, dass wir uns anschauen, was unsere Vorfahren damals getan haben. Es geht nicht um eine nachträgliche Verurteilung. Es geht darum zu verstehen, was uns da vererbt wurde. Worin besteht denn diese transgenerationale Übertragung und wie zeigt sie sich in unserem Leben? Wenn wir sorgfältig unterscheiden, was unseres ist und was nicht zu uns gehört, wird es leichter. Die Last wird geringer und dieses eigentümliche Gefühl, für etwas verantwortlich zu sein, was wir gar nicht greifen können, weicht langsam. Die Beschäftigung mit den alten Geschichten mag schwierig sein, aber sie lohnt sich. Und genau deswegen möchte ich euch noch ein weiteres Buch ans Herz legen. Es trägt den Titel »Auf den Spuren vom Damals im Heute« und ist von der Hamburger Autorin und Familientherapeutin Patricia Paveletz. In wunderbar schlichten Worten erzählt sie die Geschichte, wie sie den Spuren ihres Großvaters folgte, der bei der Waffen-SS gewesen war, um dann den Entschluss zu fassen, einen Stammtisch von Holocaust-Überlebenden in New York zu besuchen. Was sie dort erlebte, wie sie Freundschaft schloss mit einer der Überlebenden und welche wichtige Entwicklung für sie dadurch persönlich möglich wurde, das ist ebenso interessant wie bewegend. Am Ende resümiert Patricia Paveletz die 3,5 Jahre ihrer intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte ihres Vater- und Großvaterlandes, wie sie es nennt, und dem, was diese Geschichte für sie bedeutet. Ich zitiere: »Anstelle der Frage nach der Schuld ist das Thema Verantwortung für mich zentral geworden. Und es gehört für mich dazu, immer wieder aktiv die Brücke zu schlagen zum Damals, um klar im Heute zu stehen und ins Morgen zu schauen.« Schöner, finde ich, kann man das nicht ausdrücken. Das war die 36. Folge von Gefühlserben, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet und anderen weiterleitet. Am 23. Februar gebe ich meinen Workshop-Klassiker Autobiografisches Schreiben, ein Tagesworkshop, der online stattfindet, eine ebenso heilsame wie vergnügliche Erfahrung. Im März beginnt die nächste Online-Gruppe Gefühlserben mit 5 Tagesworkshops zum Thema. Wir widmen uns Themen wie diesen, der Spur von Gefühlserbschaften in unserem Leben, der Beziehung zur Mutter, der Beziehung zum Vater und der Frage, wie Heilung gelingen kann. Noch sind Plätze frei. Ich wiederhole auch gerne noch einmal meinen Aufruf aus der vorigen Folge. Ich plane eine Folge mit eurer Beteiligung. Ihr könnt mir eine Frage zu einem Aspekt der Gefühlserbschaften schicken, die euch besonders interessiert, und ich beantworte sie dann in einer der kommenden Folgen. Das kann gerne anonym geschehen, der Vorname reicht aus. Entweder ihr schickt die Frage per Mail, noch lieber aber als Sprachnachricht, die ich dann in den Podcast einbinden kann. Bin sehr gespannt und freue mich auf eure Fragen. Dann noch der Hinweis auf meine Website, svenrode.com. Da könnt ihr meine Workshops buchen und den Newsletter abonnieren. Mit dem verschicke ich mir wieder exklusive Infos und Materialien. In der nächsten Folge von Gefühlserben geht es eben um die Trauer. Sie ist ein schwieriges, aber auch ein unterschätztes Gefühl. Wie die Schuld auch, wird sie häufig abgewehrt. Und das hat, wie bei der Schuld, vielfach negative Folgen. Aber wie können wir uns auf heilsame Weise der Trauer öffnen? Und wie profitieren wir davon? Dazu mehr beim nächsten Mal. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.